Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Diesmal geht es wieder um den RBB. Den hatten wir schon mal in der Folge 397. Die Grundlage dieses Podcasts ist ein Artikel aus der SZ von Aurelie von Blaszczykowicz, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, vom 12.12.2025. Titel und Untertitel lauten Anklage, also doch. Nach mehr als 3 Jahren präsentiert die Staatsanwaltschaft ihre Anklage gegen die Ex-Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger. Hier der Artikel in Auszügen. Es war im August 2022. Olaf Scholz regierte und ChatGPT war noch nicht veröffentlicht. Da ging von Berlin aus ein Skandal in die Luft, wie es ihn in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bis dahin nicht gegeben hatte. Die Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger, stand im Auge dieses Sturms. Die Vorwürfe gegen sie bauten sich schnell und heftig auf. Vetternwirtschaft, Privatveranstaltungen auf Senderkosten, Verschwendung öffentlicher Gelder in Bauprojekten und in der Gestaltung ihrer eigenen Intendantinnenetage, fragwürdige Beraterverträge. Die Vorwürfe reichten von sehr bis weniger schwerwiegend. Als greifbarstes Symbol des Skandals blieb der Massagesitz in Patricia Schlesingers Dienstwagen, Symbol von Luxus in einem öffentlich finanzierten System. Die Intendantin flog raus. Seither wurde in unzähligen Gremienausschüssen und auch arbeitsrechtlichen Gerichtsverhandlungen über die Schwere der Vorwürfe gestritten. Annähernd 3,5 Jahre später hat die Generalstaatsanwaltschaft Berlin nun tatsächlich Anklage erhoben wegen Untreue zum Nachteil des RBB. Sie umfasst nicht nur die ehemalige Intendantin, sondern auch Wolf-Dieter Wolf, den damaligen Vorsitzenden des Verwaltungsrats, sowie Hagen Brandstätter, den Verwaltungsdirektor, und Susanne Lange, die juristische Direktorin aus dieser Zeit. Die Angeschuldigten sollen zwischen Januar 2018 und Juli 2022 in unterschiedlicher Beteiligung das Vermögen des RBB geschädigt haben, so die Generalstaatsanwaltschaft in einer mehrseitigen Pressemitteilung. Sie wirft Schlesinger 26 Fälle, dem Verwaltungsratsvorsitzenden 13 Fälle, dem Verwaltungsdirektor 5 Fälle und der juristischen Direktorin 6 Fälle der Untreue vor, wobei die Angeschuldigten in wechselnden Konstellationen teilweise mittäterschaftlich gehandelt haben sollen. In 7 Fällen soll von einem besonders schweren Fall aufgrund der gewerbsmäßigen Begehungsweise bzw. des besonders hohen Schadens auszugehen sein. Der Schwerpunkt der Tatvorwürfe betreffe Zahlungen variabler Vergütungsanteile an Schlesinger und weitere ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung, die nach Auffassung der Generalstaatsanwaltschaft unter bewusster Umgehung der Kontroll- und Aufsichtsfunktion des Verwaltungsrates und unter Verstoß gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gewährt worden sein sollen. In pflichtwidriger Weise sollen auch Zahlungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung gezahlt worden sein, als der RBB Anfang 2022 den Vorsitz bei der ARD übernommen hatte. Schlesinger sowie der damalige juristischen Direktorin wird in der Anklage konkret vorgeworfen, das Vermögen des RBB geschädigt zu haben, indem sie wissentlich, ohne rechtliche Verpflichtung, Zahlungen an einen ehemaligen Mitarbeiter des RBB im Zusammenhang mit dessen vorzeitigem Ruhestand veranlasst hätten. Pflichtwidrig habe Patricia Schlesinger außerdem die Übernahme der Freistellungskosten durch den RBB für einen weiteren Mitarbeiter eines Tochterunternehmens veranlasst. Auch Bewirtungskosten für private Veranstaltungen und eine Urlaubsreise, die sich Schlesinger unzulässigerweise vom RBB erstatten lassen habe, kommen in der Anklage vor. Im Speziellen führt die Staatsanwaltschaft aus, was am damaligen Bonussystem des Senders aus ihrer Sicht nicht rechtens war. So sei 2018 ein System eingeführt worden, das variable Vergütungsanteile an die Geschäftsleitung des Senders vorgesehen habe. Dabei sollen Schlesinger und Wolf die nach dem Staatsvertrag zwingend erforderliche Beteiligung des Verwaltungsrats in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken umgangen haben. Der Verwaltungsrat ist das wichtigste Kontrollgremium des Senders und für große finanzielle Entscheidungen zuständig. Bekannt waren die Vorwürfe bereits lange, Eine Aufarbeitung der Vorfälle fand etwa im Untersuchungsausschuss im Landtag von Brandenburg statt, der dem Sender und seinen Kontrollgremien organisierte Verantwortungslosigkeit bescheinigte. Als Schlesinger persönlich im Januar vor Gericht um die Zahlung ihres Ruhegelds kämpfte, kamen wieder viele Vorwürfe auf den Plan. Doch mit dieser Anklage geht die Aufarbeitung in gewisser Weise erst richtig los. Zwei Dinge scheinen nach wie vor gleichzeitig zu stimmen. Patricia Schlesinger wurden in den Nachwehen des Skandals Dinge angelastet, die nicht in der Verantwortung einer einzelnen Intendantin liegen können. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Alleingang ruiniert zu haben. Sie fand, nach allem, was man weiß, bereits Strukturen vor, die organisierte Verantwortungslosigkeit mindestens begünstigen. Und andererseits, einige der Vorwürfe wiegen so schwer, dass sie eine Staatsanwaltschaft beschäftigen. Mit dieser Anklage dürften sie einige Monate vor Gericht verhandelt werden. Soweit zu dem Artikel. Na klar geht's jetzt hier ums Geld. Aus meiner Sicht sind die einzelnen Geldbeträge, um die es geht, erstmal egal. Ich möchte das Thema organisierte Verantwortungslosigkeit in den Fokus nehmen. Eine organisierte Verantwortungslosigkeit, die Frau Schlesinger angeblich schon vorgefunden hat. Eine organisierte Verantwortungslosigkeit, die immer dann anzutreffen ist, wenn alle Beteiligten von Dingen gleichermaßen profitieren und kein Interesse an Kontrollen oder an einer Veränderung haben. Vielleicht auch, weil es einfacher zu sein scheint, wegzuschauen, als hinzuschauen und es anzusprechen. Es läuft doch. Das haben wir doch schon immer so gemacht. Und gleichzeitig besetzen in solchen Konstellationen diejenigen, die den Status quo erhalten wollen, die Posten und Pöstchen genau so, dass sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts daran ändern wird. Es läuft weiterhin rund. Eine Hand wäscht die andere, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Die Frage ist also immer, welche Tendenzen gibt es zur Beibehaltung des Vergangenen und zur Veränderung? Oder nach Klaus Eidenschink, soll eine getroffene Entscheidung aus der Vergangenheit beibehalten werden oder soll sie lernend verändert werden? Hier ein kurzer Auszug aus seiner Metatheorie der Veränderung. Im Leitprozess Vergangenheitsbehandlung setzt sich eine Organisation angesichts einer neuen Alternative mit der Vergangenheit auseinander. Muster, Gewohnheiten, Entscheidungsprämissen, Strukturen. Sie entscheidet, ob das Alte oder das Neue verworfen und damit gleichzeitig das Alte oder das Neue als nun gültig definiert werden. Lernen ist so verstanden nicht etwas Zusätzliches. Dann wäre es nur eine Erweiterung von Kompetenzen oder eine Neuentwicklung. In diesem Verständnis gehört zum Lernen immer auch das Verlernen von gutem Altem. Oder nur von Altem. Vielleicht war es ja gut. Das ist einer der Gründe, warum Lernen von Neuem so schwer ist. Kein System wirft vergangenen Erfolg leichtfertig über Bord. In der oft einseitigen Fokussierung auf das Lernen von Neuem bei Veränderungsabsichten liegt meist der Keim des Scheiterns. Notwendigkeiten, etwas beizubehalten und der Aufwand des Verlernens werden unterbelichtet und unterschätzt. Gleichzeitig wird durch diesen Leitprozess konstatiert, dass sich im Beibehalten das Nichtlernen versteckt. Nichtlernen wollen ist also die unerlässliche Entscheidungsvariante von Organisationen in diesem Leitprozess. Bei organisationalen Veränderungsprozessen oder Change gilt es immer darauf zu achten, dass die Organisation sich nicht verändern kann. Sie muss ständig entscheiden, ob sie sich in der Form verändert, indem sie neue Optionen und Möglichkeiten nutzt, oder ob sie sich verändert, indem sie Neues verwirft oder ignoriert und beim Alten bleibt. Wenn sie beim Alten bleibt, obwohl es eine neue Möglichkeit gegeben hätte, ist das Alte aber nicht mehr das Gleiche. Wenn man also aus dieser Perspektive die Situation betrachtet, dann würde das Vorfinden einer organisierten Verantwortungslosigkeit bei Amtsantritt nicht automatisch zu einer Absolution führen. Je länger man in der Verantwortung ist, umso häufiger hatte man sich zu entscheiden, wie man mit dem aktuellen Status quo umgeht, ob man ihn beibehält oder verändert. Wenn die Entscheider im Status quo von der organisierten Verantwortungslosigkeit profitieren, ist es relativ unwahrscheinlich, dass sie sich dagegen entscheiden werden. Sie haben ja wahrscheinlich ob dieser Haltung ihren Posten erhalten. So gesehen würde ja nur ein Wolf im Schafspelz der Veränderung mehr Gewicht geben können. Und dann wäre wohl das restliche Rudel gegen ihn. Warum die sichere Futterquelle opfern? Dann kann es so wie beim RBB laufen, dass so stark an der Vergangenheit festgehalten wird, bis es im Außen zum Skandal kommt. Von daher bleibt es für mich spannend zu beobachten, was die Gerichtsverhandlungen zutage fördern und wie die Gerichte die organisierte Verantwortungslosigkeit beurteilen. Was hat das nun mit der internen Revision zu tun? Hinterfragen Sie den Status quo. Erinnern Sie sich daran, dass auch die Aussage, das haben wir schon immer so gemacht, immer wieder neu entschieden werden muss. Jede mögliche Veränderung muss immer wieder neu entschieden werden. Die aktuellen Führungskräfte haben gegebenenfalls entschieden, alles so zu belassen, wie es ist und es nicht zu verändern. Dennoch sollten Sie nicht locker lassen. Es gibt ja immer wieder neue Gelegenheiten zu entscheiden. Manche Zeitpunkte sind allerdings besser als andere. Als optimale Prüfungszeitpunkte bietet sich an, immer dann, wenn eine Top-Führungskraft wechselt, den Status quo als interne Revision zu hinterfragen. Also als Prüfungszeitraum dann das Alte zu nutzen. Gerade neue Führungskräfte sind aufgeschlossener für notwendige Veränderungen, wenn sie das Alte nicht zu verantworten haben und den Revisionsbericht als Entscheidungshilfe pro oder contra Veränderung zu nutzen. Ich wünsche Ihnen hierbei viel Erfolg. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu dem Podcast. Herzlichen Dank. Wenn Sie meinen maximal monatlich erscheinenden Newsletter haben wollen, tragen Sie sich gerne auf puhani.com dafür ein. Wenn Sie mir was mitteilen wollen, schreiben Sie mir gerne per Mail an info@puhani.com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage. Achtung, wenn Sie Ihre Mailadresse nicht angeben, kann ich Ihnen darauf auch nicht antworten. Es ist aber möglich, mir auf diesem Wege absolut anonyme Nachrichten zukommen zu lassen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, machen Sie bitte Werbung dafür, denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse. Thank you.